NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. November 1894. Der Todestag von Johanna Fürstin von Bismarck.
Der junge Mann hat keinen guten Ruf. Als toller Junker ist Otto von Bismarck in der Nachbarschaft verschrien. Man munkelt von Spielschulden, wüsten Zechgelagen, Duellen oder Affären mit fragwürdigen Damen. Und dieser Mensch will nun um die Hand des einzigen Kindes anhalten? Heinrich von Puttkamer ist nicht gerade erfreut.
Es ist mir wie dem Ochsen, den der Fleischer mit dem Beil vor den Kopf schlägt.
Doch Bismarck arbeitet mit allen Tricks. Er hat einen Werbebrief an Puttkamer verfasst, der bereits den genialen Taktiker verrät. Weil er weiß, dass der Rittergutsbesitzer ein frommer Pietist ist, berichtet er von einem Erweckungserlebnis. Nach einer wilden Jugend habe er endlich zu Gott gefunden. Nur deshalb wage er, sich um die Tochter Johanna zu bemühen.
Weil der Zweifel an einem ewigen Leben von mir gewichen ist. Und weil ich Gott täglich mit bußfertigem Herzen bitten kann, mir gnädig zu sein und in mir Glauben zu wecken.
Puttkamer lädt den Bewerber widerstrebend auf sein Gut ein. Bismarck ahnt, dass ihm zähe Verhandlungen bevorstehen. Er beschließt, Fakten zu schaffen. Der 31-Jährige stürmt am Vater seiner Angebeteten vorbei, schließt Johanna in die Arme und küsst sie auf den Mund. Da die 22-Jährige den Kuss auch noch hingebungsvoll erwidert, können die sprachlosen Eltern nicht anders, als die Verlobung abzusegnen. Bismarck schreibt an seinen Bruder:
Im Übrigen glaube ich, ein großes und nicht mehr erhofftes Glück gemacht zu haben, indem ich, ganz kaltblütig gesprochen, eine Frau von seltenem Geist und seltenem Adel der Gesinnung heirate, dabei liebenswürdig und facile à vivre, wie ich nie ein Frauenzimmer gekannt habe.
Facile à vivre, einfach im Umgang nennt er sie. Johanna ist anders als die Frauen, in die Bismarck bisher verliebt war. Keine kapriziöse Schönheit, keine elegante Dame der Gesellschaft, sondern ein bescheidenes Fräulein vom Lande. Sie betet viel, kleidet sich einfach und weiß wenig von der großen Welt. Dennoch sollte man sie nicht unterschätzen.
Man darf auf keinen Fall den Fehler machen, sie für dumm zu halten.
Die Bremer Historikerin Dr. Gabriele Hoffmann kommt in ihrem Buch über Otto von Bismarck und Johanna von Puttkamer zu dem Schluss, dass Bismarcks Gattin gerade in älteren Biografien zu Unrecht auf die Rolle des schlichten Hausmütterchens reduziert wird.
Johanna wird von vielen Freundinnen und auch von Männern als kluge Frau geschildert, mit der man sich gerne unterhalten hat. Hat vielleicht auch andere Leute erstaunt, dass sie nun so klug war. Aber sie war im Hintergrund eine wichtige Person.
Die Biografin ist vor allem von den Briefen Johannas fasziniert, in denen sich eine vielschichtige und humorvolle Persönlichkeit offenbart.
Sie ist ein origineller Mensch gewesen, der sich in diesen Zwängen ihrer Zeit sehr gut behauptet hat, und sie ist ein sehr herzlicher Mensch gewesen.
Bismarck ist noch als eiserner Kanzler ein sehr unausgeglichener Mann, mit Hang zu Schwermut und Schneegestöber im Herzen, wie er schreibt. Für ihn erweist sich Johanna tatsächlich als Glücksgriff. Liebevoll, warmherzig und bedingungslos auf seiner Seite bietet sie ihm den Rückhalt, den er in den Wirren und Anfeindungen seines politischen Lebens braucht.
Du bist mein Anker an der guten Seite des Ufers. Reißt der, so sei Gott meiner Seele gnädig.
Johanna von Puttkamer wird am 11. April 1824 im pommerschen Wiatlum geboren, dicht an der Grenze zu Polen. Sie wächst in Rheinfeld auf, einem Rittergut zwischen Birkenwäldern und Seen. Als Fräulein von Adel besucht sie keine Schule.
Sie hat die Erziehung bekommen, die all die jungen Damen auf diesen Gütern bekommen haben, also sehr mager. Sie hatte eine Gouvernante, die hat ihr Klavierspielen beigebracht, sie haben viel in der Bibel gelesen, sie hat Englisch gelernt.
Das junge Mädchen entspricht nicht dem Frauenideal seiner Zeit. Johanna ist kein niedliches Püppchen, sondern ein eher herber Typ, mit schwarzem Haar und dunklen Augen. Eine Freundin schreibt:
Ihr Äußeres wird, glaube ich, nicht hübsch gefunden, besonders wohl nicht von Frauen. So wie sie aber spricht und sich belebt, wird ersteres Urteil wohl ganz umgestoßen, da alsdann Geist und Verstand alle Züge verschönen und besonders den ausdrucksvollen Augen großen Reiz geben.
Bismarck lernt die lebhafte 20-Jährige 1844 bei der Hochzeit seiner Freunde Marie und Moritz von Blankenburg kennen. Es ist keine Liebe auf den ersten Blick. Eigentlich schwärmt Bismarck für die hinreißende Marie, die jedoch als Braut seines Freundes für ihn tabu ist. Erst 2 Jahre später, nach dem frühen Tod der Verehrten, beginnt er ernsthaft, um Johanna zu werben. Zunächst aus politischem Kalkül.
Er hat sie geheiratet, weil er in die Politik einsteigen wollte. Und sie gehörte zu einem Verwandtenkreis, der in Pommern politisch aktiv gewesen ist, zu pommerschen Rittergutsbesitzern, die auch noch Pietisten waren.
Da er sich den Weg in den Staatsdienst selbst verbaut hat und auf dem Land vor Langeweile vergeht, ist Bismarck auf die Idee gekommen, sich für die Interessen der pommerschen Junker im Provinziallandtag zu engagieren.
Und da hat er Blut geleckt an der Politik und da brauchte er Unterstützer. Und dadurch, dass er sie geheiratet hat, ist er in ein Netzwerk von Leuten gekommen, die einerseits in Pommern ziemlich einflussreich waren, andererseits aber auch in Berlin.
Johanna dagegen ist schnell bis über beide Ohren verliebt in den attraktiven Hünen mit dem rötlichen Bart. Wie sehr sie ihn vergöttert, wird Bismarck erst während der Verlobungszeit klar.
Und das hat ihn aus den Schuhen gehoben, dass er so cool an die Sache gegangen ist. Und da war eine Frau, die ihn bedingungslos geliebt und ihn gestützt hat. Und das hat eben diese Ehe bestimmt, fast 50 Jahre lang.
Die Briefe, die sich die beiden schreiben, gehören zu den schönsten Liebesbriefen des 19. Jahrhunderts. Sie nennt ihn Herzenslieb, mein Bismärckchen, das süßeste aller Menschenkinder und öffnet sich ihm völlig.
Ach Otto, geliebter Teurer. Dich liebe ich ja nicht mit Leidenschaft, ich denke noch nicht. Nur so tief und warm und fest und innig. Hast du je ein hingebenderes, entgegenkommenderes Wesen gekannt als mich?
Doch auch Bismarck zeigt sich von seiner poetischen Seite, wenn er von ihr schwärmt.
Eine dunkle, warme Sommernacht mit Blütenduft und Wetterleuchten.
Bisher deutet noch nichts auf die Rolle hin, die Bismarck einmal spielen soll. Erst kurz vor der Hochzeit wird er 1847 Abgeordneter des Vereinigten Landtags in Berlin. Dort profiliert er sich schnell als brillanter Redner mit erzkonservativen Positionen. Während er Karriere macht, lebt Johanna aus Geldmangel mit den bald 2 Kindern immer wieder bei ihren Eltern in Pommern. 1851 wird Bismarck preußischer Gesandter am Bundestag in Frankfurt.
Was sprichst du von langer Trennung, mein Engel? Mach dich mit dem Gedanken vertraut, dass du mit mir musst in den Winter der großen Welt. Woran soll ich mich sonst wärmen?
Johanna weint 3 Tage, dann packt sie Koffer und Kinder, um dem umtriebigen Gatten zu folgen. Bismarck weiß, dass sich seine Frau als Diplomatengattin unwohl fühlt.
Man muss sich immer vorstellen, dass Bismarck sein ganzes Leben lang ein sehr verhasster Mann gewesen ist. In Frankfurt hat man ihn gehasst, weil er Preußen war. Und sie hat man mit gehasst und geschnitten, weil sie die Frau des preußischen Gesandten war.
Doch sie beißt die Zähne zusammen. Johanna begleitet ihren Mann zu offiziellen Einladungen, empfängt Politiker und Diplomaten, veranstaltet Bälle oder Abendgesellschaften. Viele Besucher schwärmen von der Herzlichkeit und Ungezwungenheit in ihrem Haus.
Hier ist alles beisammen. Jung und alt, Großeltern und Kinder und Hunde. Da wird gegessen, getrunken, geraucht, Klavier gespielt und im Garten Pistole geschossen. Alles auf einmal. Es ist ein Haushalt, wo dir alles angeboten wird, was auf Erden essbar oder trinkbar ist. Porter, Sodawasser, leichtes Bier, Champagner, Burgunder oder Claret sind jederzeit vorhanden. Und jedermann raucht zu jeder Zeit die besten Havanna-Zigarren.
Nach 8 glücklichen Jahren in Frankfurt folgt Johanna ihrem Mann mit den inzwischen 3 Kindern nach St. Petersburg und später nach Berlin. Sie wäre mit ihm wohl bis ans Ende der Welt gegangen.
Mir ist wirklich alles gleich, nur ungetrennt.
Immer wieder leben die beiden aber auch über Wochen oder Monate an verschiedenen Orten. Johanna vergeht dann vor Sehnsucht.
Ach, mein Liebling, was bin ich doch beneidenswert glücklich, dass ich dich habe und dass du so bist, wie du bist. Wenn ich nur erst glücklich bei dir wäre, alle Reisenöte überwunden hätte, dann wollte ich ganz selig sein.
Ihre große Liebe hindert Bismarck allerdings nicht daran, auch für andere Frauen zu entflammen. 1862, während er in Biarritz darauf wartet, zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt zu werden, verliebt er sich in die 22-jährige Botschaftergattin Katharina Orloff und schwärmt seiner Frau ganz ungeniert von der niedlichen Russin vor.
Durch 2 Felsen mit Heidekraut in Blüte sehe ich das Meer, grün und weiß in Schaum und Sonne. Neben mir die reizendste aller Frauen, die du sehr lieben wirst, wenn du sie näher kennst. Lustig, klug und liebenswürdig, hübsch und jung.
Natürlich sind die Turteltauben selten allein. Meist ist der Gatte dabei oder eine Anstandsdame. Doch Bismarck geht auch mit seiner Kathi schwimmen, wobei sie einmal fast ertrinken und vom Leuchtturmwärter aus dem Atlantik gefischt werden müssen. Davon schreibt der Johanna allerdings nichts. In einem Akt wahrer Selbstverleugnung ermutigt sie ihn, sein Glück zu genießen.
Ich freue mich stets über deine Vergnügungen, als wenn es meine eigenen wären, mein Herzensschatz.
Biografin Gabriele Hoffmann ist davon überzeugt, dass sie dennoch eifersüchtig war.
Das wäre doch jede Frau gewesen. Sie sitzen in Pommern und es regnet. Und ihr Mann erzählt ihnen unentwegt von einer schönen Frau und von herrlichen Sonnenuntergängen und wie schön sie Klavier spielt. Also da wäre ich auch erstmal krank geworden.
Es gibt allerdings keinen Hinweis darauf, dass Bismarck seiner Frau wirklich untreu geworden ist. Seine wichtigste Gesprächspartnerin und Vertraute bleibt Johanna ohnehin. 1871, kurz vor der Reichsgründung, schreibt er ihr aus Versailles:
Ich habe keine menschliche Seele hier zum Reden. Wenn man zu lange Minister gewesen ist und Erfolg hat, so fühlt man deutlich, wie der kalte Sumpf von Missgunst und Hass einem höher und höher bis ans Herz steigt. Kurz, mich friert. Und ich sehne mich, bei dir zu sein und mit dir in Einsamkeit auf dem Lande.
Während Bismarck als preußischer Ministerpräsident und Reichskanzler immer mächtiger und zugleich umstrittener wird, ist Johanna sein Halt und Ruhepol. Ihr Sohn Herbert schreibt:
Mein Vater hätte sein anstrengendes Leben gar nicht ertragen, wenn er sie nicht gehabt. Dies treue Herz, diese unermüdete Fürsorge, dies tiefe Ausruhen bei ihr.
Es gibt aber auch Zeiten, da mästet sie ihr Ottochen regelrecht mit Spickgänsen, geröcherten Aalen und Flundern, Rügenwalder Würsten oder pommerschem Gänseschmalz. Bismarck entwickelt sich zum unbeweglichen 120-Kilo-Klotz, der an zahllosen Krankheiten leidet, bis ein Arzt ihn auf strenge Diät setzt, was Johanna zunächst gar nicht gefällt. Bei aller Ergebenheit hat sie immer ihren eigenen Kopf. So wehrt sie sich noch als Fürstin dagegen, zu einer Frau nach höfischem Maß gemacht zu werden. Der Aufwand, den die Damen am Hof mit ihrer Garderobe treiben, ist ihr stets zuwider.
Diese Frauen haben sich pausenlos umgezogen. Das fand sie alles unnötig und aufgeblasen und übertrieben. Sie war im Grunde genommen eine viel modernere Frau als die sie umgebenden Adligen.
So maßlos wie in ihrer Liebe kann sie auch in ihrem Hass sein. Gegen jeden, der ihrem Mann in die Quere kommt, spuckt Johanna Gift und Galle. Die Franzosen sind für sie ein hundemäßiges Viehvolk und wenn Bismarck in die Hauptstadt reisen muss, wettert sie:
Ins schmierige Berlin zum dusseligen Reichstag, der ihn wieder Tag und Nacht quälen und ärgern wird.
1874 fährt sie mit Bismarck in einer offenen Kutsche durch Bad Kissingen, als ein junger Mann auf ihn schießt und ihn an der Hand verletzt.
Niemand kann es ausdenken, was ich für Qualen der Todesangst und glühsiedenden Wut ausgestanden auf die Feinde meines Engels. Die Polizei griff ja in Kissingen noch ein Satansvieh, einen sächsischen Bäckergesellen mit großem Messer. In Berlin sitzt ein dritter Teufel, der auf dem Bahnhof gegriffen und eine genaue Beschreibung von Bismarck und unserem Haus in seiner schmierigen Tasche getragen.
Die Angst vor Attentaten ist neben Johannas schwerem Asthma die Bürde ihres Alters. Dennoch passt es ihr natürlich auch nicht, dass Bismarck 1890 vom jungen Kaiser Wilhelm aus dem Amt gejagt wird.
Das Alter von Methusalem würde nicht ausreichen, um die Gefängnisstrafen abzusitzen, deren sich meine Frau täglich wegen Majestätsbeleidigung schuldig zu machen pflegte.
Nach der Entlassung bleiben ihnen noch 4 gemeinsame Jahre, die sie in großer Isolation zumeist in Friedrichsruh verbringen. Dann stirbt Johanna am 27. November 1894 im Alter von 70 Jahren. Bismarck bricht im Schlafrock über ihrem Bett zusammen und weint wie ein kleines Kind. Er weiß genau, was er verloren hat.
Was mir blieb, war Johanna. Die tägliche Frage ihres Behagens, die Betätigung der Dankbarkeit, mit der ich auf 48 Jahre zurückblicke. Und heute ist alles öde und leer.
4 Jahre später stirbt auch er. Kurz vor seinem Tod soll Bismarck gebetet haben:
Gib, dass ich meine Johanna wiedersehe.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Johanna Fürstin von Bismarck, die am 27. November 1894 gestorben ist. Redaktion Christoph Tiegel.
NDR Info.